Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort für unseren heutigen vierten Advent hören und lesen wir miteinander Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Philipper 4, 4 bis 7. Da schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi: Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird, die ganze Adventszeit hat vor allem das eine Thema: Sei bereit, denn der Herr kommt. Das ist auch das Thema dieses Sonntags, allerdings mit dem Schwerpunkt auf der Freude. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Der Herr ist nahe. Freude soll unser Leben bestimmen, weil der Herr kommt. Zweimal mit ganzem Nachdruck sagt Paulus, freut euch. Und abermals sage ich, freut euch. Freude ist uns befohlen. Das fällt uns nicht leicht in diesen Tagen, in denen eine schreckliche Willkürherrschaft über der Menschheit tobt. Da dürfte sich durchaus der eine oder andere Protest melden, der sagt, es geht doch nicht. Erstens kann Freude doch nicht befohlen werden. Und dann auch noch alle Zeit, immer, ausnahmslos, in jeder Situation. Worüber sollen wir uns denn im Jahr 2020, im Jahr des Corona-Terrors, freuen? Auch im Blick auf das neue Jahr, wo noch mehr Beraubung unserer demokratischen Grund- und Freiheitsrechte droht, noch mehr Schritte in Richtung totalitäre Totalüberwachung, dazu Zwangsimpfung, wenn nicht direkt, dann wohl zumindest indirekt. Viele haben dieses Jahr schon schwere, teils existenzbedrohende finanzielle Verluste erlitten und wohl schon ab dem kommenden Jahr dürften zusätzliche Steuerbelastungen kommen, denn irgendwoher müssen die Billionen ja wieder eingetrieben werden, die man im Rahmen von Corona ausgegeben und vor allem den Zubereichen in den Rachen geschmissen hat. Da sollen wir uns freuen. Ja, dieses Gebot Gottes fordert uns schon heraus. Alle Wege, alle Zeit sollen wir uns freuen. Auch in Zeiten, auch auf Wegen, die uns ganz und gar nicht gefallen. Die wir eigentlich mit ganzer Kraft vermeiden wollten. Ganz persönlich gesagt, so spannend diese Zeit auch sein mag, ich habe in meinem Leben Spannendes genug gehabt. Genug Kämpfe gekämpft, die immer wieder an die Existenzgrundlagen gingen. Ich persönlich hätte es für die letzten Jahre auf dieser Erde durchaus etwas entspannter ertragen. Und ich würde diesem ganzen Wahnsinn, diesem Toben des endzeitlichen Bösen, viel lieber in der ersten Reihe im Himmel aus zusehen, als mittendrin zu stecken. Aber jetzt hat uns der Herr nicht gefragt. Wir stecken mittendrin. Was bleibt uns da noch übrig? Dann müssen wir eben diesen Weg gehen, zähneknirschend, widerstrebend, vielleicht ängstlich, weil er so dunkel ist, klagend, weil er so schwer und schmerzlich ist. Es gibt doch so viele Wege, auf denen kann man sich nicht einfach freuen, oder? Paulus ist da ganz anderer Meinung. Er betont, geleitet vom Heiligen Geist, gleich zweimal, freut euch. Als ob er spürt, es genügt nicht, wenn er es einmal sagt, bekräftigt er es nochmal. Freut euch, Abermals sage ich, freut euch. Warum ist Paulus so getrieben, es nicht nur einmal, sondern zweimal zu betonen? Ich denke genau deshalb, weil uns die Freude oft so schwer fällt. Weil wir uns so leicht die Freude vermiesen lassen. Und dieses Jahr und wohl auch für die absehbare Zukunft, wohl bis zum Tag der hoffentlich nahen Entrückung der Gemeinde, muss man schon besonders hart im Nehmen sein, wenn man sich die Freude nicht vermiesen lassen will. Aber wisst ihr, Paulus kannte solche Zeiten. Als er vor Damaskus dem auferstandenen Herr begegnete, da begann für ihn kein Leben in Eitelfreude und Sonnenschein. Er wurde von da an als Christ genauso verfolgt, wie er vorher die Gemeinde Jesu verfolgt hatte. Bei Nacht mussten sie ihn über die Mauer im Korb von Damaskus hinablassen, damit er sich in Sicherheit und sein Leben mit knapper Not retten konnte. Mehrfach war er in solchen Situationen, er wurde verfolgt, gesteinigt. Einmal hat man ihn als tot liegen lassen. Den wilden Tieren wurde er vorgeworfen, mehrfach und jahrelang war er um seines Glaubens willen im Gefängnis. Die Gemeinde in Philippi war ja gewissermaßen aus dem Gefängnis heraus entstanden. Wir denken an den Kerkermeister von Philippi und da lagen sie dann schlussendlich ausgepeitscht, die Füße im Stock, mit blutend geschlagenem Rücken. Was haben sie gemacht? Sie haben gesungen. Und ich habe es heute Morgen nochmal in der Bibel nachgelesen, Apostelgeschichte, dann steht schnell, nachdem sie angefangen hatten zu singen, schnell kam ein gewaltiges Erdbeben, erschütterte das Gefängnis in seinen Grundfesten, die Gefängnistüren brachen auf, der Stock, in dem ihre Füße eingebunden waren, löste sich, die Ketten fielen ab. Der Kerkermeister kommt entsetzt, meint, die Gefangenen wären alle weg, fällt ihnen zu Füßen, sagt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde, weil er die Macht Gottes sieht. Und der Paulus sagt, komm zum Herrn, so wirst, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet. Da im Gefängnis beginnt die Gemeinde von Philippi. Aus dem Gefängnis heraus ist sie entstanden. Und auch diesen Brief an die Gemeinde in Philippi, den Philipperbrief, schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Äußerlich befindet er sich gerade in großer Not und Lebensgefahr. Es ist ohne Zweifel so, dass es Zeiten gibt, in denen uns menschlich gesprochen emotional nicht nach Freude zumute ist. Und gerade deshalb vielleicht befiehlt Gott in seinem Wort, freut euch, alle Wege, jeden Tag, immer, völlig egal, wie ich euch führe, freut euch. Er sagt uns damit, dass die Freude, die er uns gibt, jederzeit unser Leben bestimmen kann. Ganz egal, wie sehr das satanisch Böse um uns herum auch toben mag. Denn was ist der Grund dieser Freude? Paulus sagt ja nicht, freut euch, dass ihr gesund seid. Das wünschen sich die Menschen, vor allem zum neuen Jahr, vor allem viel Gesundheit. Ist wichtig. Aber Paulus sagt nicht, freut euch, dass ihr gesund seid. Wie viele zittern in diesen Tagen um ihre Gesundheit? Sind in regelrechte Panik getrieben aus Angst vor dem Virus? Wie viele werden ihrer Gesundheit möglicherweise beraubt in Zukunft? Paulus sagt auch nicht, freut euch, dass ihr glücklich verheiratet seid. Ist was Wunderbares, wenn man glücklich verheiratet ist. Aber wie viele Ehen geraten in diesen Tagen in Not? Weil die Existenzgrundlage bedroht ist und das geht an den Ehen nicht spurlos vorbei, weil Mann und Frau die gegenwärtigen Entwicklungen komplett verschieden wahrnehmen, vielleicht in Streit darüber geraten, sich über Fundamentales nicht mehr austauschen können. Unsere Gesellschaft wurde ja abgrundtief gespalten bis in die Ehen hinein. Paulus sagt auch nicht, freut euch, dass ihr einen festen Arbeitsplatz und geregeltes Einkommen habt. Wie vielen wurde diese Freude dieses Jahr genommen? Und wie viele werden sie nächstes Jahr und die Jahre darauf verlieren? Ganz gewiss wären das alles Anlässe zur Freude. Aber all diese Anlässe können vergehen. Und viele wurden und werden getrieben von satanischer Menschenverachtung zerstört in diesen Tagen. Viele Anlässe zur Freude. Grund zur Freude kann auch nicht die Hoffnung sein, dass es wieder besser wird. Es wird, soweit ich das beurteilen kann, und viele wache Menschen, Christen und Nichtchristen, stimmen mir hier zu, es wird nicht wieder besser werden. Nicht grundsätzlich, nicht dauerhaft, nicht substanziell. Wir stehen am Beginn der düstersten Phase der Menschheitsgeschichte, die immer düsterer werden wird, bis zum Tag der sichtbaren Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Aber auch in dieser Lage befiehlt Gott uns, freut euch. Freut euch in dem Herrn alle Zeit, alle Wege. Wir hatten ja gefragt, was ist der Grund dieser Freude? Verschiedene äußere Anlässe zur Freude gibt es, alle möglichen. Aber viele verschiedene Anlässe sind kein beständiger Grund. Es gibt einen Grund zur Freude, der unerschütterlich steht und bleibt. Paulus sagt, freut euch in dem Herrn alle Wege. In dem Herrn. Das ist ein verlässlicher Grund zur Freude. Es ist der einzige verlässliche Grund, dass wir im Herrn sind. Dass der Herr uns nahe ist in Not und Krankheit. Dass er unsere Hand hält in Zeiten der Schmerzen. Dass er uns trägt auf seinen Vaterarmen, wenn unsere eigene Kraft versagt. Das ist so ein gewisser, fester und zuversichtlicher Grund zur Freude, dass Paulus gar nicht anders kann, als uns gleich noch einmal zuzurufen, freut euch, wir gehören zum Herrn, wir sind Gottes Kinder. Ich muss da allerdings immer wieder ganz dringend mahnen, es genügt nicht, dass wir dazu wohlmeinend den Namen Jesu im Munde führen. Dass wir uns auf Jesus beziehen, obwohl wir gleichzeitig in der Esoterik verhaftet sind, im Buddhismus, im Hinduismus oder in anderen Heidentümern aller Art und irgendwie vermeintlich auch Jesus noch mit im Boot haben. Es gibt so viele Menschen, habe ich den Eindruck, bei denen genau das in diesen Tagen der Fall ist. Aber denen muss man sagen, es kommt schon darauf an, dass wir ganz in dem Herrn sind, den uns die Bibel bezeugt. Und wer das ist, der kann nicht noch ein Bein im Buddhismus, im Hinduismus, in der Esoterik, im Schamanismus oder wo auch immer sonst noch haben. Es muss schon so sein, wie derselbe Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 9 schreibt, ihr habt euch zu Gott bekehrt. Bekehren, der griechische Begriff heißt umkehren. Und wenn ich umkehre, dann nehme ich einen Richtungswechsel vor. Genauso wie es dann auch weitergeht. Weg. Es ist nicht in allen Übersetzungen deutlich genug nochmal betont, wie es im Griechischen steht. Da steht ausdrücklich nochmal die Präposition von weg von etwas. Ihr habt euch zu Gott bekehrt. Weg von den Götzen. Um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das bedeutet eine totale Kurskorrektur. Eine totale Richtungsänderung. Ich sage es gern am Beispiel des Autofahrens. Da mache ich mich beispielsweise von Stuttgart auf den Weg nach Berlin. Ich bin eine Weile in meinem Wägelchen unterwegs und komme dann auf einmal am Verkehrszeichen vorbei Friedrichshafen 10 Kilometer. Ich habe in Erdkunde nicht dauerhaft und vollständig geschlafen und denke, nanu, eigentlich Friedrichshafen, das liegt doch am Bodensee, irgendwo da im Süden der Republik und Berlin, das liegt doch ziemlich weit oben im Norden. Da muss was schiefgegangen sein. Was mache ich? Ich drehe voll in die Eisen, wenn ich nicht gerade auf der Autobahn bin, dann muss ich zur nächsten Abfahrt warten. Ansonsten drehe ich voll in die Eisen, nachdem ich im Rückspiegel sicherheitshalber geguckt habe, dass da keiner kommt. Und dann wende ich und fahre in die entgegengesetzte Richtung, Richtung Berlin, nach Norden, nicht nach Süden, nach Friedrichshafen. Das meint genau das biblische Wort umkehren. Ich merke, ich bin im Hinduismus, im Buddhismus, in der Esoterik, wo immer auch sonst, unterwegs in die falsche Richtung, ins Verderben. Ich steige voll in die Eisen, wende mein Lebenswägelchen um 180 Grad, wende mich ab von dem, als bisher war und fahre in eine komplett neue Richtung mit dem Herrn. Genau darum geht's. Im Hinduismus, Buddhismus, sonstigen Heidentümer sind nicht wahre Götter, neben denen wir auch noch Jesus anbeten und zu ihm gehören könnten. Hier gibt es nur ein ganz klares Entweder-Oder. Ich kann nicht gleichzeitig nach Berlin und nach Friedrichshafen fahren von Stuttgart aus. Wer dem einen lebendigen und wahren Gott angehören und ihm dienen will, der muss sich abgewandt haben, weg von den falschen Göttern und Götzen der Religionen dieser Welt, die Satan ja inspiriert und ins Leben gerufen hat, um Menschen vom Leben mit dem wahren Gott abzuhalten. Ist ganz klar, der Mensch ist, wie man sagt, unheilbar religiös, der braucht was Spirituelles. Und solange Gott der einzige spirituelle Weg ist, den die Menschen kennen, wenden sie sich Gott zu. Wenn der Satan das aber nicht will, muss er ihnen scheinbar verlockende Alternativen bieten. Wie eine kluge Mutter, wenn die sieht, dass das Kind vielleicht an den Eibenbeeren naschen will, weil die so schön rot sind, und das Kind will sich nicht abhalten lassen, aber viel zu viel davon sind nicht gesund von den Eibenbeeren, dann kommt die Mutter vielleicht mit dem Schokolade und sagt, komm, nimm doch das, das schmeckt viel besser. Ja? Und so versucht der Teufel, allerdings nicht zu unserem Wohl und zu unserer Gesundheit und zu unserem Heil, sondern zu unserem Verderben. Er sagt, diesen Jesus brauchst du nicht, ich habe was viel Schöneres für dich. Ich betone es nochmal, das ist ganz wichtig, das ist lebensentscheidend. Und das entscheidet in diesen Tagen auch darüber, ob wir im Herrn einen echten Grund zur Freude haben oder nicht. Allein dieses ganz im Herrn sein, ungeteilt und von ganzem Herzen, ist der Grund zur Freude. So sagt es auch Jesus. Zwei und zwei hatte er seine Jünger ausgesandt. Begeistert kommen sie zurück. Sie berichten von dem Dienst, den sie in der Kraft des Heiligen Geistes tun durften. Sogar die bösen Geister mussten ihnen gehorsam sein. Und was sagt ihnen Jesus? Liebe Freunde, jetzt kommt mal wieder runter auf den Teppich. Darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Wer wirklich im Herrn ist, ungeteilt, ohne zu hinken auf beiden Seiten, ohne auf beiden Schultern Wasser zu tragen, der weiß, dass sein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Wenn wir das nicht felsenfest wissen, kann diese Freude, von der Paulus hier redet, gar nicht wirklich in unseren Herzen sein. Und deshalb nochmal die dringende Mahnung und herzliche Einladung, prüfe sich ein jeder, ob er weiß, dass er ganz im Herrn ist und dass sein Name im Himmel aufgeschrieben steht. Denn die werden durchgetragen und bewahrt in diesen und den kommenden Zeiten. Denen kann nichts geschehen. Warum? Ganz einfach, weil sie in dem Herrn sind. Und wenn ich gesagt habe, denen kann nichts geschehen, da muss man natürlich dazu sagen, das heißt nicht, dass denen nichts geschehen kann, was ihnen persönlich nicht gefällt. In meinem Leben ist mir schon manches geschehen, was mir persönlich nicht gefallen hat. Hat der Herr zugelassen. Aber es kann uns nichts geschehen, was der Herr als negativ für unser Leben empfindet. Sondern es gilt, egal was kommt und wie schwer es wird, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich denke, das ist auch eine Verheißung, an die werden wir uns in den kommenden Zeiten noch ganz, ganz festhalten müssen. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Diejenigen, die ganz fest im Herrn sind, die dürfen das wissen. Mir kann nichts geschehen, was mir nicht zum Besten dienen muss. Egal wie unangenehm ich es persönlich empfinden mag. Warum? Weil sie in dem Herrn sind. Vor Jahrzehnten, als die Angst vor dem Atomkrieg noch groß war, da hat man nach Osten geschaut, auf den Russen und so weiter, hat einen Atomkrieg. Man hat nicht damit gerechnet, dass Zeiten kommen, wo der eigentliche Feind in der eigenen Regierung sitzt. Damals hat man vor der Atombombe Angst gehabt. Und viele Leute, die Geld dafür hatten, oder zumindest manche, haben sich Atombunker gebaut. Und für die Herrschenden und Superreichen wird es auch heute entsprechende Bunker geben, in denen diese Leute die Hoffnung haben, gigantische Katastrophen aller Art zu überleben. Aber wisst ihr, was der sicherste Bunker im gesamten Kosmos ist, wo wir sicher verwahrt sind bei einem Asteroideneinschlag, ebenso im Fall eines Blackout, einer wirklich dramatischen Pandemie, satanischer Bosheit oder allem anderen, was kommen und geschehen mag, das ist in dem Herrn. Stellen wir es uns ganz bildlich vor. Da ist der Herr. Nicht irgendein Herr, sondern der Herr, der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erde, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden, in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Vor dem Satan und erst recht alle Mächtigen dieser Erde nichts als Staub sind unter seinen Füßen. Diesen einen allmächtigen Herrn haben wir also vor Augen. Und wir mitten in ihm. Von allen Seiten umgeben vom allmächtigen Gott, genauso wie es Psalm 139, Vers 5 sagt, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir, bewahrend, schützend, segnend. Etwa 20 Mal kommt deshalb in der Bibel diese Aufforderung, freut euch. Und der Grund ist im Prinzip immer das, was der Herr schafft und der Herr selber. Denn das kann uns niemand rauben. Was Gott gibt, ist ein unvergängliches Gut. Der Schutz in ihm ist ein totaler Schutz. Und deshalb kann diese Freude in jeder Not, sogar in Verfolgung und in Lebensgefahr, da sein. Und deshalb gebietet Gott diese Freude gerade in äußerst unerfreulichen Situationen. Auch das ist ganz logisch, denn in Situationen, wo es uns gut geht, freuen wir uns sowieso. Braucht uns niemand sagen, freudig. Ja, stellen wir uns vor, ein junger Herr, gerade 18 geworden, Führerschein gemacht, kommt der Papa, drückt ihm den Schlüssel in der Hand, sagt, da draußen steht der Ferrari, gehört jetzt dir, den braucht er nicht sagen, freu dich jetzt. Ja. Der wird sich normalerweise auch so freuen. Aber da, wo uns das Wasser bis zum Hals steht, wo die Wellen der Not über uns zusammenschlagen, wo die Macht des Bösen und des Terrors auf uns eindringt und uns an die Gurgel fährt, da gebietet Gott, freut euch. Auch hier ist Grund zur Freude. Denn auch jetzt sind wir in dem Herrn geborgen und von ihm getragen. So sagt Jesus etwa in Matthäus 5, Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt. Warum? Denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Es kann uns doch ganz egal sein, wie die Menschen um uns her über uns denken und reden. Wie der Herr im Himmel über uns denkt, allein darauf kommt's an. Es kann uns auch relativ egal sein. Es wird uns nicht absolut egal sein, da machen wir uns nichts vor. Aber es kann uns auch relativ egal sein, wenn sie uns unsere demokratischen Grund- und Freiheitsrechte weiter rauben, wenn sie uns total überwachen, wenn sie uns terrorisieren, wenn sie uns unser Eigentum im großen Stil rauben. Das haben sie erkennbar vor. Wir werden uns die kommenden Jahre darauf einstellen müssen. Es kann uns zumindest relativ egal sein, denn wir haben einen großen Schatz im Himmel. An den kommen sie nicht ran. Ist das nicht was ungeheuer Tröstliches, liebe Geschwister, zu wissen? Der eigentliche Schatz sind nicht die paar hundert oder tausend Euro auf dem Bankkonto, ist auch nicht das Häusle, in dem wir vielleicht leben. Der eigentliche Schatz, den wir haben, der ist im Himmel. Und da mögen sie machen, was sie wollen. An den kommen sie nicht ran. Den können sie uns nicht nehmen. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass Paulus hier in Vers 5 dazufügt, der Herr ist nahe. Das heißt nicht nur, dass der Herr immer und jederzeit nahe ist, uns zur Seite steht und uns bewahrt. Das auf jeden Fall auch. Aber es heißt auch, dass seine Wiederkunft nahe ist. Das richtet unser Blick nach vorn und nach oben, weg von den Nöten und Bedrängnissen dieser Welt hin auf den kommenden Herrn und seine Herrlichkeit. So wie Petrus in 1. Petrus 4, Vers 13 schreibt, ebenfalls verbunden mit dem Gebot zur Freude im Leiden. Freut euch, wenn ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Das ist eigentlich alles Wichtige, was für diese Tage entscheidend sein muss, zusammengenommen. Die Freude im Leiden, weil wir nach vorn schauen und weil wir auf uns den Tag freuen, an dem die Herrlichkeit unseres Herrn offenbar wird und damit auch unsere Herrlichkeit in ihm. Auch wenn uns die Zeit der Not oft lang und schmerzlich vorkommt, was ist diese Zeit der Not im Blick auf die Ewigkeit, der wird er entgegengehen? Und was ist das für ein Unterschied, wenn wir auf unsere Zukunft schauen, auf die kommende Herrlichkeit der Kinder Gottes und auf die Zukunft der bösen Tyrannen? Welcher Zukunft gehen wir entgegen und welcher Zukunft gehen sie entgegen? Was ist das für eine Freude, dass wir nicht die Zukunft haben, die sie haben in der Ewigkeit? Zu meiner letzten Predigt schrieb auf YouTube jemand, mein Gebet, dass der Herr bald kommen und diesem Wahnsinn ein Ende bereiten möge, sei unbiblisch. Er verwies auf den Propheten Amos, denn durch den warne Gott diejenigen, dass der Tag, die darum beten, dass der Tag des Herrn bald kommen möge. Ich habe diesem Kommentarschreiber geantwortet und darauf hingewiesen, dass er einen entscheidenden Punkt übersehen hat. An wen ist diese Mahnung Gottes durch den Propheten Amos gerichtet? Es ist immer falsch, wenn wir irgendwo Bibelworte aus dem Zusammenhang reißen und nicht fragen, wen und in welcher Situation spricht dieses Wort gerade an. Diese Mahnung Gottes betet nicht leichtfertig, dass der Tag des Herrn kommt. Die ist denen gesagt, die sich von Gott und seinen Geboten abgewandt haben, die in eigener Willkür und Anmaßung leben, die sich ihre eigenen Götter und Götzchen zusammengebastelt haben aus dem bunten Angebot der Religionen dieser Welt, aber nicht mehr mit ungeteiltem Herzen dem einen wahren, lebendigen, heiligen Gott dienen. Für diese Menschen, die nicht im Herrn sind, für die wird der Tag des Herrn ein Tag des Gerichts und des Schreckens sein. Das ist richtig. Aber für uns, die wir in dem Herrn sind, ist dieser Tag ein Tag unvorstellbarer Freude und Herrlichkeit. Es wird ein Tag sein von dem, wie wir gehört haben, schon gerade 1. Petrus 4, 13 sagt, an dem wir uns jubelnd freuen. In einer Art und Weise, wie wir es uns menschlich bisher noch gar nicht vorstellen können, wird ein überschäumendes Übermaß an Freude in uns sein und aus uns herausbrechen. Diesem Tag gehen wir entgegen. Und dieser Tag könnte schon sehr nah sein. Die Frage ist, sind wir bereit für diesen Tag? Sind wir in dem Herrn, ungeteilt und von ganzem Herzen? Der Herr möge es jedem von uns schenken. Amen. Ich bete noch mit uns und für uns. Allmächtiger Herr und Gott, es ist so großartig, auch in diesen bösen Tagen in deiner allmächtigen Hand, ja in dir selbst, geborgen zu sein. Von allen Seiten umgibst du uns. In diesen Tagen sehen wir vielfach vor allem auf das unsagbar Böse, das uns leider auch umgibt. Aber wir sollen vor allem auf dich sehen, auf deine Hilfe, auf deine Liebe, auf deine Treue. Es ist dramatisch, dass wir vielleicht das erste Mal seit vielen Jahrhunderten in ein Weihnachtsfest hineingehen, in dem wir keine richtigen Gottesdienste feiern dürfen, in denen wir dich nicht loben dürfen mit unseren Liedern. Wir sehen daran, wie das satanisch Böse wütet und uns terrorisiert in diesen Tagen. Aber dennoch wird auch dieses Weihnachten ein Weihnachtsfest mit dir sein. Egal wie sehr das Böse tobt, es kann uns nicht von dir und von der Freude in dir trennen. Wir bitten dich aber ganz besonders in diesen Tagen, dass viele Menschen diese Freude in dir noch erkennen und für sich ganz persönlich erfassen und annehmen. Es ist die letzte Zeit, es ist die Zeit der auslaufenden Gnade. Gib, dass möglichst viele sie nicht ungenutzt verstreichen lassen, dass viele mit uns teilhaben an der Freude in dir und sich mit uns freuen auf den Tag der Entrückung und den Tag, an dem deine Herrlichkeit offenbar wird auf Erden. Der Tag ist nah, wir preisen dich dafür. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.